Einen wunderschönen guten Wochenendmorgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Freitag, der 8. März 2024. Andreas, weißt du, was dieses Datum 8. März bedeutet?
Nee, muss ich das jetzt wissen?
Siehst du, es ist klar, es ist der Weltfrauentag.
Oh, ja. Ja, ich bin zwar sehr feminin, aber nein, das habe ich ganz vergessen, dass heute mein Tag ist.
Ich dachte, auf dich trifft er nicht so zu und du verunsicherst und irritierst jetzt vielleicht den einen oder anderen Hörer.
Nein, nein, ich beziehe immer alles auf mich. Das ist eben halt mein psychisches Muster und dem muss ich ja treu bleiben.
Ihr merkt es. Also das sind die Diskussionen, die wir hier auch immer führen. Ja, vielleicht sagst du uns etwas über den changierenden Silbersee.
Ja, wenn ich ihn denn sehen würde, wir haben eine leichte Nebeldecke über dem Wasser. Das Wasser ist ruhig, glaube ich zumindest. Er changiert so leise vor sich hin. Wir hatten heute Morgen schon wieder ein bisschen Schneefall. Heute ist es nicht so wirklich schön. Ich denke, heute Nachmittag wird es sonniger werden und am Wochenende soll es richtig sonnig werden. Aber jetzt ist es noch ein bisschen grau.
Also, das ist unser Wetter und nochmal auf den Weltfrauentag zurückzukommen. Ich werde dich dann heute den ganzen Tag ehren, ja?
Ja, das finde ich ganz gut, wenn das der Sinn des Frauentages ist.
Oh ja, ja. Ihr Lieben, bevor es hier verwirrender wird, ich weiß nicht, was mit ihm heute los ist, du hast die Tropfen nicht genommen.
Richtig, genau. Die Medikamente fehlen mir noch.
Die Pillen, die verschiedenfarbigen. Ja, ihr Lieben, ganz kurz für alle, die den Kongress gebucht haben oder noch buchen wollen. Nächste Woche um diese Zeit läuft er schon. Das heißt, am Freitag geht er los in einer Woche. Unser IT-Chef, der bittet alle, die sich schon angemeldet haben, ihre Zugangsdaten zu überprüfen und gegebenenfalls neu anzufordern, falls die nicht funktionieren. Und zwar am liebsten jetzt in den nächsten Tagen, dass sich nicht alles staut auf den letzten Tag. Das kennen wir nämlich aus den letzten Kongressen her, dass dann auf einmal Hunderte sagen, buah, ich komme da gar nicht rein. Also, ihr seht hier in diesem Podcast in unserem Kanal auf der Übersicht ganz unten die Adresse des Kongresses www.kraftvoll-in-den-durchbruch-in-einem-wort.net. Wenn ihr da drauf geht auf die Seite, dann seht ihr rechts oben dieses Symbol, ein Mannequin, was heißt mein Konto. Da kann man sich einloggen und da möget ihr es bitte probieren. Und wie gesagt, wenn es nicht klappt, nochmal versuchen, neu einzuloggen. Da kommt man ja auf jeden Fall dann auf Adressen. Man wird weitergeleitet.
Ja, wir kommen jetzt ja wirklich in die heiße Phase. Und wie gesagt, jetzt in diesem Augenblick, in einer Woche, läuft der Kongress bald. Wir sind völlig aufgeregt und hier alle drehen ein bisschen am Rad. Aber es macht natürlich auch Spaß, weil man merkt so, das große Werk ist bald vollbracht. Und diese drei Tage, da freuen wir uns natürlich großartig drauf. Und jetzt läuft der Countdown der Anmeldung in einer wirklich ganz klaren Form. Denn es ist in Kürze dann irgendwann nicht mehr möglich, sich anzumelden. Und es macht jetzt Sinn, wer da noch dabei sein will, dass er das nicht vergisst und dass es nicht so auf dem letzten Drücker dann kommt, weil das kann dann immer wieder mal auch so Staus geben und Rückwirkungen. Also wer dabei sein will, wir freuen uns darauf. Der Countdown läuft und ja, wir sind ehrlich gesagt ganz aufgeregt. Dieses Wochenende nochmal in Ruhe und dann geht's richtig los.
Ja, und es gibt so viele wunderbare Referenten bei diesem Kongress. Ich lese da nochmal rein. Also Roland Tichy wird dabei sein, der große Medienunternehmer. Dann Brigitte Röhrig, die die Corona-Verschwörung geschrieben hat. Christopher Vasey wird uns einen Vortrag halten, der sich gewaschen hat, wo wir nämlich lernen können, wie wir denken sollen oder wie wir jetzt in diesen Zeiten, wo alles auf Krieg steht, dem entgegenwirken können.
Ja, nüchterne Wissenschaft in Verbindung mit der wirklichen geistigen Betrachtungsweise aus der Vogelperspektive. Niemand kann das so gut wie Christopher Vasey. Und er wird über die Gedankenformen sprechen, das hat er uns versprochen. Und keiner kann das so gut erklären, wo die Logik eines sachlich denkenden Menschen und eines spirituellen Menschen komplett deckungsgleich gemacht werden und beide dort mit offenen Mündern sitzen, das haben wir schon oft erlebt, wenn er spricht, und saugen es auf.
Ja, wie entstehen Kriege, heißt sein Vortrag. Ja. Dr. Marz, der wird auch am ersten Tag, also Freitag nächste Woche, im Interview mit mir sein, und wir werden darüber sprechen, wie die Menschen wieder miteinander ins Gespräch kommen, also Beziehungskultur pflegen können. Da gibt er ganz konkrete Hinweise. Er gibt auch ein Konzept frei, wie wir das im Einzelnen nutzen können, um vielleicht mit Menschen, wo es gerade nicht so gut läuft, doch wieder Frieden und Toleranz hinbekommen könnten. Dann Maximilian Ruppert.
Ja, Maximilian Ruppert, natürlich ein ganz großartiger Ingenieurwissenschaftler, der als Professor in einer Universität in Süddeutschland arbeitet. Ein Mann, der sich mit dem Thema Klimawandel auseinandergesetzt hat. Aber nicht nur darin, ob er stimmt oder nicht. Wir wissen alle mittlerweile, dass mit fadenscheinigen, heißen Nadeln hier bestimmte Modelle gestrickt wurden. Aber es geht vor allem darum, dass viele Menschen resistent sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen auf der sachlichen Ebene. Und die Frage ist, wie kommt man mit Menschen ins Gespräch, damit sie selbst auf die Idee kommen, dass dieses gesamte Spiel hinterfragt werden muss, um dann zu anderen Ergebnissen zu kommen. Und das ist eine hochinteressante Strategie, mit der ich mit ihm darüber sprechen werde.
Ja, dann wird der Mr. Blackout auch am ersten Tag dabei sein, der Stefan Chiemgau. Und der redet mit dir, Andreas, wie es ist mit 14 Tagen ohne Strom, was da in Deutschland passieren würde, aber wie man sich eben auch vorbereiten kann. So, das wäre schon mal der erste Tag. Ich gehe noch kurz in Tag 2 und 3 rein. Also Tag 2 werden wir ein Gespräch führen mit dem Chef der Werteunion-Partei, Dr. Hans-Georg Maaßen. Mit dem habe ich gestern ein Vorgespräch geführt. Das war hochinteressant, und er wird sich sicherlich auch zu diesem Streit äußern. Wahrscheinlich nicht lange, denn ich habe den Eindruck, da gibt es gar keinen Streit mit Herrn Krall und Herrn Otte, der da irgendwie künstlich ein bisschen hochgejazzt wurde.
Ja, ich denke mal, Sie sind tatsächlich, also künstlich hochgejazzt ist vielleicht ein bisschen untertrieben, aber ich denke mal, das spielt keine wirklich große Rolle im Augenblick, sondern es geht darum, wie geht es mit Deutschland weiter. Und da sind jetzt die entscheidenden Faktoren wirklich wichtig. Und wir haben ja sowohl mit Herrn Krall gesprochen, als auch mit Herrn Maas gesprochen, und beide, Maaßen und beide, haben auch darüber gesprochen, dass sie miteinander reden und jetzt nicht irgendwie zerstritten sind, sondern man merkt, an bestimmten Stellen funktioniert es nicht. Für uns übrigens nichts ganz Neues, weil wir sowieso sehr kritisch gegenüber der Parteiendemokratie insgesamt gegenüberstehen. Aber es wird eben halt sehr wichtig sein, hier die wirklichen Zusammenhänge für die Bundesrepublik Deutschland, eingebunden in der EU, in der geopolitischen Lage eines drohenden Krieges auch mit Russland, hier einen Überblick zu verschaffen.
Frau Dr. Petra Wichel, die Chefin der Swiss Mountain Klinik, die wird am zweiten Tag mit mir darüber sprechen, wie viele Umweltgifte der Körper eigentlich vertragen kann und was wir tun können, um wirklich den Vergiftungen, die auf uns hier jeden Tag zukommen, ganz wirksam entgegentreten zu können. Du wirst mit Markus Krall sprechen. Auch über die Menschenwürde wohl?
Ja, das ist sehr interessant, weil mich hat das irgendwann mal beeindruckt, dass Herr Krall davon sprach, dass er in Verbindung mit Gott steht und dass das für ihn sehr wichtig ist. Und da habe ich dann doch mal nachgefragt. Und dann haben wir mal ein bisschen diese libertäre Frage auch unter den geistigen Gesichtspunkten im Prinzip angesprochen in diesem Vorgespräch. Und da bin ich doch zu sehr interessanten Aussagen gekommen. Und ich freue mich darauf. Und die beiden sind ja quasi nur durch eine durch Frau Wichel quasi getrennt, die als zweites drankommt. Also sind beide hintereinander quasi Herr Dr. Maaßen und Herr Dr. Krall.
Genau. Und Professor Hockerts wird dabei sein, Michelle Gollan, Frau Dr. Kleine-Bekel, die wunderbare Frauenärztin aus dem Seelenarbeitsteam. Und an dem zweiten Tag wirst du ganz am Schluss des Tages ein hochinteressantes Interview mit dem indoktrinierten Gehirn führen.
Ja, und zwar mit Herrn Dr. Nehls. Er ist vielen bekannt und er hat das berühmte Buch geschrieben, den Bestseller, Spiegel-Bestseller in Deutschland, und wird jetzt ins Amerikanische auch übersetzt, auch Bestseller, Anwärter quasi in USA. Und das ist schon sehr interessant. Das indoktrinierte Gehirn suggeriert ja ein bisschen, als würde mit psychologischen Mitteln würden die Menschen abgerichtet werden, so wie wir das eben halt kennen aus der Psychologie der Massen von Gustave Le Bon. Aber hier geht es eben halt auch um die medizinischen Eingriffe, die dort mit entsprechend eingesetzt werden. Und da spielt dann auch die mRNA-Impfung eine große Rolle. Und ich glaube, da muss man sich wirklich hart anziehen auch und warm anziehen vielmehr, denn es sind schon sehr ernste Themen, aber auch der gute Ausblick, denn das Entscheidende ist ja auch in diesem Kongress, den Durchbruch eben kraftvoll zu durchstehen. Und genau das wird eben nicht zu kurz kommen.
Nee, das ist auch die Vorgabe für unsere Gespräche mit unseren Referenten. Wir sind ja jetzt schon dabei, hier ordentlich noch gesünder zu essen und Vitamine zu uns zu nehmen, damit wir diese 3 Tage gut überstehen. Am dritten Tag wird dann Carlos A. Gebauer, ein Fachanwalt für Medizinrecht, gefragt werden. Nee, nicht gefragt, der wird einen Vortrag halten. Der Herr Gebauer hält einen Vortrag irgendwie um eine halbe Stunde herum. Und der hat, wir durften in diesen Vortrag in den Text hineinschauen. Der hat ganz tolle Impulse für uns, um wieder ein Stückchen weiter uns zu entwickeln. Wir haben neulich schon drüber gesprochen. Er präsentiert uns darin einen 10-Punkte-Plan, den wir uns gerne an den Kühlschrank heften können, um durch diese Zeiten souveräner und viel besser hindurchzukommen. Dann gibt es Atemübungen mit Dr. Hobart, Ingfried Hobart, der hervorragende Methoden gegen die Angst entwickelt hat.
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Ich hatte mit ihm ja auch mich mal getroffen und wir haben auch darüber gesprochen. Und ich praktiziere seitdem auch diese Atemübungen jeden Tag. Und man merkt dann wirklich, wie schnell es plötzlich geht, weil das ist keine große Geschichte. Die kann man überall machen, ob man gerade Auto fährt oder gerade spazieren geht oder irgendwo am Tisch sitzt. Da braucht man sich nicht vorbereiten und es hat eine außerordentliche Wirkung und das ist schon sehr spannend.
Ja, man wirkt außerordentlich komisch auf die anderen, wenn ich an deine stoßartigen Ausatemübungen denke. Das mutet ein bisschen komisch an, aber es ist sehr hilfreich. Du siehst schon viel gesünder aus. Dr. Gunter Frank, mit dem wirst du sprechen.
Ja, Gunter Frank, das Staatsverbrechen, das ist ja ein ganz wichtiges Buch, was er geschrieben hat. Und er nimmt kein Blatt vor den Mund, den die Corona-Geschichte, dieses Narrativ, diese auch tatsächliche inszenierte Situation der Staaten und dieses Einbuchten der Menschen gewissermaßen. Also er nimmt da kein Blatt vor den Mund, das deutlich beim Namen zu nennen und vor allem auch die Konsequenzen zu fordern, nämlich die Verantwortlichen entsprechend auch dann irgendwann vor ein ordentliches Gericht zu stellen. Also das Spiel ist noch lange nicht zu Ende und das sind klarste Worte.
Ja, und ganz klare Worte wird wahrscheinlich auch Sam Hess, der Waldmensch, der Förster, finden, der über die Wesenhaften sprechen wird mit mir, aber vor allem auch, das scheint ihm ein großes Anliegen zu sein, er sagt, es gibt ganz viele Menschen, die, wenn sie hinübergehen, den Weg noch nicht gefunden haben, weil sie zu materialistisch sind, weil sie erdgebunden bleiben müssen, weil sie vielleicht gerade ein Haus gebaut haben und in dem Haus wohnen bleiben wollen und nicht realisieren möchten, dass sie gestorben sind. Und die spuken dann rum. Und er sagt, das ist was ganz Normales. Man muss wissen, wie man damit umgehen kann. Aber jeder kann damit umgehen und kann eben die hinübergegangenen Herrschaften freundlich dann weiterempfehlen, nämlich dahin, wo sie hingehören und wo sie wirken können. Das wird ein spannendes Gespräch, weil das sind Dinge, die natürlich nicht so weit verbreitet sind und manche, die hier vielleicht an den wissenschaftlichen Referenten interessiert sind, die kratzen sich jetzt am Kopf und sagen, was reden die da?
Naja, das habe ich auch gemacht und das hätte ich auch heute noch gemacht, wenn wir uns nicht kennengelernt hätten und ich dadurch die ganze Welt im Lichte der Wahrheit gelernt hätte zu betrachten. Und das war mein großer Durchbruch, mein persönlicher Durchbruch. Und was dann entstand, das darf ich ganz kurz sagen, auch ich hatte plötzlich Erfahrungen mit Verstorbenen, das heißt ganz konkrete Erlebnisse mit Verstorbenen. Nicht mit Bekannten, sondern mit unbekannten Verstorbenen, die ich nicht kannte. Und habe gelernt, diese Situation zu managen und auch mit diesen Menschen oder mit diesen Seelen dort dann in Kontakt zu kommen, um sie dann wegzuschicken. Hochinteressantes Thema. Ich kann jeden wissenschaftlich orientierten Menschen verstehen, der sagt, uiui, jetzt dreht der Pop auch noch durch. Ich verstehe das, aber ich kann es für mich eben halt sagen, dass ich es erlebt habe und das ist für mich eine wertvolle Erfahrung.
Ja, das finde ich auch. Und wer an solchen Themen interessiert ist, der sollte sich unbedingt das Interview mit Sam Hess anschauen. Ja, es ist fast wie eine Art Vermächtnis, was er da losgelassen hat in dem Vorgespräch schon, wo ich gesagt habe, bitte, bitte darüber sollten und müssten wir dann wirklich sprechen und das werden wir tun. Ja, Philipp Kruse wird dabei sein. Auf dessen Arbeit kommen wir gleich in unserem ersten Kapitel oder Artikel, über den wir heute sprechen wollen, in unseren aktuellen Themen. Der ist Anwalt, lebt in der Schweiz und ist wirklich inzwischen im internationalen Widerstand gegen die globale Machtergreifung der WHO. Und da werden wir natürlich auch darüber sprechen, welche Länder da eigentlich gar nicht mitmachen werden und wollen. Und dazu heute auch eine aktuelle Meldung. Und schließlich die Fürstin, Gloria Fürstin von Thurn und Taxis. Auf das Gespräch freue ich mich ganz besonders am letzten Tag, an letzter Stelle. Manche sagen, das Beste wird bis zum Schluss aufgehoben. Aber unsere Referenten sind alle das Beste. Und Fürstin Gloria ist eine mutige Frau, die Dinge beim Namen nennt. Und ich bin ganz gespannt, was bei dem Gespräch herauskommt.
Ja, sie ist vor allem eine schillernde Figur, aber mit Rückgrat und Verstand. Und sie hat das Herz am rechten Fleck. Und ich finde, das sind die entscheidenden Faktoren. Und um es dann ganz klar zu sagen, den ganz letzten Part habe ich dann noch. Aber das kommt natürlich noch hinterher. Ich muss mal ganz kurz hier auf meine Profilneurose hinweisen.
Stimmt, du trägst die Schlusslaterne, während ich anfange, wenn der Kongress losgeht. Und ja, bis dahin hast du dich auch wieder erholt vom Weltfrauentag, ne?
Ja, das denke ich. Bis dahin bin ich wieder fit.
So, ihr Lieben, jetzt fangen wir an. Es gibt eine Meldung, die eigentlich schon eher wieder ausländisch verbreitet wird, aber in deutscher Sprache sehr wenig zu finden ist. Bei TKP, das ist ein eher medizinisches Portal, haben wir die Meldung auch gefunden. Wir haben ein paar auch in den Übersetzer gepackt und deswegen bekommt ihr jetzt hier mal eine Ansammlung dessen, was da so veröffentlicht wurde, weil Afrika, die Länder in Afrika, die stehen auf gegen diesen Pandemievertrag der WHO und diese internationalen Gesundheitsvorschriften. Da möchte man wohl doch nicht mitmachen. Ihr wisst, im Mai soll dieser WHO-Pandemievertrag und diese IGVs, diese internationalen Gesundheitsvorschriften, wenn es nach Herrn Tedros geht, in Beton gegossen werden. Und damit will man dann global Macht ausüben können und Lockdowns ausrufen können, wie es gerade kommt, wie gefährlich gerade ein Virus erklärt wird. Ob es dann wirklich so ist, ist die Frage. Und da gibt es eine starke Koalition von afrikanischen Wissenschaftlern, die sind gesammelt in einer Gruppierung. Und diese Gruppierung heißt Pan-Africa Epidemic and Pandemic Working Group. Unter Pan-Afrika oder Pan-Afrikanismus, das möchte ich mal vorweg bemerken, weil sie nennen sich ja Pan-Afrika. Was versteht man darunter unter Pan-Afrikanismus? Da versteht man die Einheit aller afrikanischen Menschen weltweit, unabhängig von Ethnie und Nationalität. Und wie ist dieses Pan-Afrika zustande gekommen? Da heißt es, nach der Berliner Konferenz von 1884 bis 85 entstand die wichtigste afrikanische Bewegung der Dekolonialisierungsgeschichte. Und das war der Pan-Afrikanismus als Bindeglied vieler afrikanischer Befreiungsbewegungen. Heißt mit anderen Worten, es handelt sich hier um eine afrikanische Befreiungsbewegung, zusammengesetzt aus afrikanischen Wissenschaftlern vieler afrikanischer Länder. Und was sagen die zu diesem aktuellen Entwurf? Die nennen dies, tja, einen Gesundheitsimperialismus mit einem zunehmend kolonialistischen Ansatz.
Ja, und da liegen Sie natürlich überhaupt nicht falsch. Und das könnte natürlich auch eine Renaissance für diese panafrikanische Organisation sein, nämlich zu sagen, Moment mal, ihr habt uns über hunderte von Jahren geknechtet und jetzt lassen wir das Ganze nicht mehr wiederholen. Denn wenn einer beurteilen kann, wie sich das anfühlt, dann sind es genau die Völker dieser Staaten. Und im Westen erleben wir ja nun gerade hier in Europa oder eben halt auch in USA, die ja nicht dieser Kolonialisierung zum Opfer gefallen sind, sondern selbst kolonialisiert haben, zumindest zu dem Volk gehörten. Und die können sich das noch gar nicht richtig vorstellen. Und die laufen hier natürlich auch ins offene Messer der WHO, so sehe ich das zumindest. Und das sind gute Entwicklungen, dass vielleicht von Afrika aus ein kritisches Denken mit demokratischen Strukturen übrigens auch herauskommt. Denn die demokratischen Strukturen werden ja durch die WHO definitiv der Diktatur unterworfen.
Also es dürfte natürlich dennoch in Afrika ähnlich sein wie in anderen Ländern, Andreas, dass es verschiedene Interessensgruppen gibt. Es gibt natürlich auch welche, die die Hand aufhalten und sich gerne vielleicht schmieren lassen, um dann gewisse Konzepte im Land durchzusetzen, während es eben auch Oppositionen gibt. Wie stark diese Gruppe ist, können wir noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ja schlau gemacht, diesen Schlenker über die Kolonialisierungsgeschichte zu nehmen, denn das ist natürlich ein Totschlagsargument.
Definitiv, und da kann man auch nichts mehr gegen sagen. Und sie können damit natürlich auch eine Fackel sein für weitere Staaten, die ja nun auch der Unterdrückung immer wieder zum Opfer gefallen sind. Und ich denke jetzt auch beispielsweise gerade an den BRIC-Staaten. Denken wir zum Beispiel an Indien. Ich meine, Indien hat 1,4 Milliarden Menschen Bevölkerung. Und auch die sind ja über Jahrhunderte von den Engländern zum Beispiel unterdrückt worden als Baumwollfabrik gewissermaßen. Das heißt, die Menschen dort mussten Baumwolle pflücken. Diese Baumwolle musste abgegeben werden. In England wurde aus der Baumwolle dann im entsprechend das Material hergestellt, um Pullover und sonstige Dinge eben halt zu stricken, also Kleidung herzustellen. Und die Inder mussten dann die Kleidung kaufen, ihre eigenen Baumwolle, dann gegen Geld in England. Und die hatten natürlich kein Geld, die Inder. Und wer also heimlich erwischt wurde, im 17. Jahrhundert zum Beispiel, der eigene Baumwolle genommen hat, dann hat für seine Kinder Baumwolle an die Seite gezwackt, um den Kindern ein Kleidungsstück zu nähen zu Hause, der wurde nicht selten mit dem Tode bestraft. Und so gab es viele Millionen Hinrichtungen an Indern beispielsweise durch die englische Kolonialzeit, weil die Inder ihre eigene Baumwolle für sich privat genutzt hatten.
Es gibt keinen Zweifel, diese Kolonialisierungsgeschichte, die natürlich jetzt auch von weißen Politikern in Deutschland zum Beispiel wieder für ganz andere Themen bemüht wird, diese Kolonialisierungsgeschichte, die ist aber noch längst nicht geklärt. Denn dieses große Unrecht, was geschehen ist in Hunderten von Jahren im vorletzten Jahrhundert und davor, ist ja gar nicht richtig aufgearbeitet. Wenn ich an meinen Schulunterricht denke, wenn ich auch mir die Geschichtsbücher angucke, in der letzten Zeit ein bisschen mehr, aber bislang sind das eigentlich eher so in Anführung Kavaliersdelikte gewesen.
Naja, und die Aufarbeitung, die findet natürlich auch nicht statt, indem man wirklich versucht, aufzuarbeiten mit einem Ziel, in den Frieden zu kommen. Das heißt, das Pendel der Gewalt anzuhalten, sondern es wird stattdessen nicht aufgearbeitet, sondern ein neuer Hass gegen die weiße Rasse jetzt dargezogen, oder Ethnie heißt es ja heute, die von Schwarz ausgeht. Und wenn es dann heißt, Black Lives Matter, nur das schwarze Leben zählt, dann wird das natürlich irgendwann kritisch, weil das das Gegenteil ist. Ich verstehe ja die Menschen, die sagen, jetzt kriegen sie alles zurück, aber damit wird das Pendel nicht angehalten. Und das ist einer der wesentlichen Dinge. Wir sind von einem Rassismus von Dunkelhäutigen in einen Rassismus gegen die Weißen umgewandelt. Aber das hat man ja ganz klar verboten in der westlichen Welt, weil Rassismus gegen Weiße gibt es nicht, weil sie schon so schuldbeladen sind. Und hier wird das Ganze kritisch. Man hat kein Interesse daran, das Problem zu lösen in Richtung eines dauerhaften Friedens miteinander, sondern mit weiteren Kriegen gegeneinander, bloß mit umgekehrten Vorzeichen.
Ja, ich habe gestern im Vorgespräch mit Herrn Maaßen eben auch über diesen merkwürdigen Hass deutscher Politiker, vor allem linker und grüner Politiker und roter Politiker, gegen Deutschland gesprochen. Und es ist tatsächlich, er hat das bestätigt, er hat das auch ausgeführt, darüber werden wir auch reden, was das für ein merkwürdiges Aufkommen in dieser links-grünen Politik ist, selber zwar weiß zu sein, aber alles zu hassen und dagegen zu hetzen, was weiß ist.
Ja, wir hatten ja sogar schon eine linke Politikerin im Bundestag, die sich geschämt hat, dass sie weiß ist. Und da fragt man sich natürlich jetzt, wie dumm ist das Ganze vor allem? Wie will man denn eine Sachlage aufarbeiten, wenn wir im Prinzip dumme Menschen an die Spitze stellen, die natürlich auch mit entsprechenden narzisstischen Grundströmungen ausgestattet sein müssen. Narzissmus ist die Grundlage überhaupt, auf die Bühne zu kommen, um Demokratie zu spielen. Um das nochmal zu sagen, Demokratie ist ja nicht, dass man demokratisch ist, sondern man spielt Demokratie. Sonst wäre es ja gar nicht möglich, Gesinnungen komplett umzuschalten. Denken wir an die Sowjetunion, da waren plötzlich alle ursprünglich ja in dem Sozialismus verhaftet und plötzlich kam der sogenannte Kapitalismus und die sogenannte Demokratie und dann sind sie ja alle gesinnungsmäßig umgewandelt und daraus kann man schließen, dass die Menschen sich ja nicht innerlich verändert haben, sondern die haben gelernt, jetzt ein anderes Spiel zu spielen. Und die besten Schauspieler kommen dann oben hin. Und wenn wir dann Narzissten, Schauspieler haben und das Ganze in Verbindung mit Dummheit, dann haben wir Leute, die dann mit solchen Texten kommen und sagen, ich schäme mich dafür, was ich bin. Und daraus entsteht auch der Eigenhass.
So, jetzt geht's hier aber weiter. Wir sind schon eine halbe Stunde und immer noch in der ersten Meldung. Das haben wir gut hinbekommen. Also wir bleiben hier bei der panafrikanischen Gruppe, die sich zusammengetan hat aus den verschiedenen afrikanischen Ländern. Eine starke Koalition hochrangiger afrikanischer Wissenschaftler. Und die sagen, die haben auf einer Pressekonferenz gesagt, da hat diese Gruppe ihren Standpunkt zum aktuellen Vertragsentwurf der WHO dargelegt. Und da hat Dr. Reginald Odur, der ist also Mitglied der Gruppe und außerordentlicher Professor an der Philosophischen Fakultät der Universität Nairobi, er hat es als besorgniserregend bezeichnet, dass die WHO, die früher eher beratend tätig war, mit diesen beiden Instrumenten, also WHO-Vertrag und internationale Gesundheitsvorschriften, eine politische Haltung eingenommen habe. Er sagt, was wir jetzt sehen, ist eine zunehmende Zentralisierung und die Ausrede, dass wir alle schützen wollen. Der Spielraum der afrikanischen Länder, Entscheidungen zu treffen, werde hier nicht respektiert, weil man ihnen sagt, sie sollen tun, was die WHO sagt. Und das machen die nicht mit. Und sie sagen, beunruhigend ist die Verwendung der Formulierung wörtlich, die Vertragsstaaten verpflichten sich, den Empfehlungen der WHO zu folgen. Und da sagen diese Experten, das bedroht die Gesundheitssouveränität der Länder. Und sie fordern insbesondere eine Überarbeitung von Artikel 12, dem neuen Absatz 6 und dem neuen Artikel 13 der neu geänderten internationalen Gesundheitsvorschriften. die den Generaldirektor der WHO ermächtigen, wörtlich jederzeit zu entscheiden, dass es sich bei einer Krankheit um einen öffentlichen Gesundheitsnotstand von internationalem Interesse oder um eine Pandemie handelt.
Also was hier interessant ist, was wir hier erfahren, ist die Definition des Putsches. Was ist ein Putsch? Ein Putsch ist, wenn eine Regierung oder ein Regime in einem Staat die eigenen Strukturen sprengt, in diesem Fall demokratische Strukturen, so steht es zum Beispiel im Grundgesetz, und das Ampelregime, aber eben halt auch das Macron-Regime und wie sie alle heißen, offenbar bereit sind, ihre eigene Souveränität aufzugeben, um sie zu übertragen an einen Machtübernehmer. Das ist ja eine Art feindliche Übernahme der Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie hat sich organisiert in der WHO und diese Pharmaindustrie über den Umweg der WHO putscht quasi sich in die einzelnen Staaten rein. Es ist eine Machtübernahme. Das heißt, die Demokratie wird an die Seite geschoben und die autokratischen Strukturen der Pharmaindustrie dort reingesetzt. Das haben wir nicht nur in der Pharma, sondern auch in der Rüstungsindustrie, dass wir sehen, dass also nicht ein Herr Kujat oder irgendwelche Experten, die militärisch wirklich gut wären, die zum Beispiel eine Diskussion mit Russland suchen würden, um einen Krieg zu vermeiden, dass die nicht die Feder führen und die Gespräche und die Interviews steuern, sondern es sind die Vertreter der Rüstungsindustrie. Und das sind dann eben halt die Kriegshetzer. Und genau das ist das Problem, die Machtaufgabe der souveränen demokratischen Staaten in Richtung der großen Finanzstrukturen.
Ja, ist auch ein Thema bei uns im Kongress, diese Machtaneignung, diese globale, die aber aus Sicht der meisten Experten scheitern wird. Alleine diese Meldung hier, diese Gruppe in Afrika, die sich stark macht dafür, dass das nicht unterschrieben wird, ist aus meiner Sicht ein großer Hoffnungsschimmer. Genauso wie wir ja auch wissen, dass so gut wie alle BRICS-Staaten große Zweifel an der Richtigkeit dieses Vertrages haben, die jetzt vielleicht konkret noch gar nicht aus der Hecke kommen. Aber in Wahrheit wird im Mai entschieden werden, ob Herr Tedros mit diesen Vorstellungen, die übrigens begeistert und mit sehr viel Geld, mit Milliarden, um ehrlich zu sein, von Deutschland unterstützt werden. Also Deutschland, Bill Gates und die USA sind die treibenden Kräfte für diese Machtergreifung, jedenfalls den Wunsch danach der WHO.
Ja, und diese Machtaneignung in Verbindung mit der Kompetenzaneignung der Politikdarsteller, das ist dann eben halt das gefährliche Gemisch. Wenn ich sehe, dass neulich die Diskussion um die WHO im Bundestag, im Parlament war, was übrigens sehr schwer besetzt war, offenbar ist für viele Parlamentarier wenig besetzt war, also spärlich besetzt war, das ist der richtige Begriff. Und es sind wenige Leute da gewesen, weil sie offenbar die Wichtigkeit des Themas nicht hoch sprechen, aber eine SPD-Politikerin ist dort an das Rednerpult gegangen und sprach im Rahmen der WHO-Souveränitätsabgabe von einer Sternstunde der Demokratie. Und hier haben wir wirklich im Prinzip das tiefste Loch, das tiefste Niveau des Intellekts noch untergraben, wenn solch ein Unsinn erzählt wird. Und da merkt man natürlich auch, mit wem man zu tun hat. Und da fällt mir dann der Sprichwort ein von Franz Josef Strauß. Der hat immer nur gesagt, man muss sie sich nur einmal ansehen.
Jo, machen wir. Es gibt ja genügend Sequenzen. Ich möchte trotzdem jetzt hier mal in dieser Afrika-Meldung noch ein bisschen weiterkommen, weil es sind wichtige Aussagen, die ihr durchaus erfahren sollt, wie die Argumentation läuft. Da gibt es einen medizinischen Parasitologen von der Universität Lagos, der ist auch Leiter der Gesundheitsberatung dieser Gruppe hier. Wellington Oyibo heißt er, und der erklärte, dass die Auswirkungen all der genannten Maßnahmen von Seiten der WHO dem Einsatz eines Vorschlaghammers zum Töten einer Ameise gleichkämen. Er sagt, die Abriegelungen bei Covid haben die Afrikaner so schwer getroffen, denn es handelt sich um Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit einem geringen Einkommen bestreiten, und dennoch sperrt man sie für mehrere Monate ein, und die sind immer noch nicht über die sozioökonomischen und erzieherischen Folgen der Abriegelungen hinweggekommen, so dieser Professor. Er sagt, weil es keine staatliche Unterstützung gibt. Und Herr Iyobo, der auch Direktor des Zentrums für transdisziplinäre Forschung im Bereich Malaria ist und vernachlässigten Tropenkrankheit in Lagos an der Universität, er hat weiter gesagt, dass die während des Covid-19-Ausbruchs ergriffenen Maßnahmen so drastisch und völlig unrealistisch für die Afrikaner gewesen seien, denn Covid-19-Fälle gibt es in Afrika ganz wenige. Aber die globale Gesundheitsbehörde bestehe darauf, dass ganz Afrika geimpft werden solle. Und er sagt, Afrika hat seine Krankheiten. Dazu gehört Cholera, Gelbfieber, Malaria und auch andere Krankheiten, die weitaus mehr Menschen töten als Covid-19. Andreas, Sie setzen Ihren logischen Menschenverstand als Argument ein.
Ja, ja, das ist logischerweise auch ganz einfach. Und diese Covid-19-Fälle, die in Afrika so gut wie gar nicht aufgetreten sind, die sind auch in den westlichen Staaten wie in Deutschland nicht aufgetreten. Man sprach ja nur von positiven, wie heißen die, QRC-Tests oder QCR-Tests oder wie heißen die nochmal? Die CPR-Test? PCR-Test, wenn der positiv war. Und dann sprach man ja gleich von Fällen. Also wir haben hier mit einer Situation zu tun, dass man wieder besseren Wissens, und das ist das Entscheidende, dass die Politiker sich nicht rausreden können, sie haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Es gab eine Agenda. Nochmal, Juni 2020, immer wieder Hammer-and-Dance-Papiere ist Beweis, im Bundesinnenministerium unter Herrn Bundesinnenminister Seehofer, dass eine Agenda vorlag, die Menschen in Panik zu bringen und diese Corona-Politik zu inszenieren. Diese Beweise liegen eindeutig vor.
Das ist wichtig, dass du es nochmal sagst. Auch das wird ein Bestandteil in unserem Kongress sein. Diese Experten, die bei uns zu Wort kommen, die haben sich juristisch mit diesen Dingen auseinandergesetzt. Und es ist, wie du richtig sagst, eindeutig erwiesen. Also wir sind längst über alles hinaus, was Vermutungen sind oder gar Verschwörungsanalysen. Nein, und ich kann mich erinnern, und ihr bestimmt auch, die ihr von Anfang an dabei seid, ist ja doch ein großer Stamm, dass... Weißt du das noch, wie wir gerätselt haben und gesagt haben, das gibt's doch nicht. Die machen in den verschiedenen Ländern alle das gleiche Programm, dieses Hammer and Dance, dieses Angstprogramm. Und diese Angst, die hat sich bei den Menschen eben festgesetzt, die da vor Jahren infiltriert wurde.
Ja, und da geht es dann immer darum, jetzt, wenn man das sagt, und das ist Pseudo-Argumentation, wir müssen jetzt sehen, dass wir quasi ermitteln, was waren denn jetzt die Ursachen, wo haben wir falsch gelegen, wo hat es Probleme gegeben, wo haben wir eventuell etwas über- oder unterschätzt. Das sind alles die falschen Fragen. Die Frage lautet, es gab eine offensichtlich internationale Anordnung, die ist in den USA gemacht worden, übrigens nicht von Wissenschaftlern, sondern von PR- und Wirtschaftsexperten. Und die haben diese Anordnung weltweit verteilt an alle Regierungen. Und mit dieser Verteilung ist eine Panik inszeniert worden. Punkt aus. Diese Geschichte klingt jetzt natürlich sehr unjuristisch, aber genau das sind die Fakten. Und deshalb spricht auch Herr Gunter Frank eben halt von einem, wie heißt es, Verbrechen? Von einem Staatsverbrechen. Und genau das ist es. Und diese Argumentation, ja, wir müssten ja mal einen Untersuchungsausschuss haben, wir brauchen gar keinen. Wir haben im Prinzip alle Daten da. Was jetzt fehlt, ist der Gerichtsprozess.
Ja, diese Bücher, Staatsverbrechen, der Staatsvirus, das hat er auch geschrieben, der Gunter Frank, oder Frau Brigitte Röhrig mit der Corona-Verschwörung. Also wer diese Bücher hat, der hat die Beweise in der Hand und man sollte solche Beweise auch in seiner Bibliothek haben. Denn wie wir sehen im Netz, man findet diese kritischen Dinge kaum noch. Das wird ja auch durch Algorithmen und künstliche Intelligenz immer weiter nach hinten gedrückt. Und dann kann man sagen, nee, das haben wir persönlich gar nicht gemacht. Das war die künstliche Intelligenz, dass das alles jetzt nicht mehr zu finden ist. Also es ist eins der größten oder vielleicht sogar das größte Menschheitsexperiment gewesen. Aber die WHO will das wiederholen. Die wollen das öfter einsetzen können, Lockdowns, Länder isolieren und so weiter, was wir alles schon erlebt haben, aber vor allem eben diese Impfpflicht, das hätten sie gerne Und da gibt es gewaltigen Widerstand. Und die Wissenschaftler sagen eben auch, es wird die Gesundheitssouveränität der Nationen bedroht mit diesen Verträgen. Und sie beziehen sich auf Artikel 23 und 36 der Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften, die sich auf, wie es hier heißt, obligatorische digitale Passagierlokalisierungsformulare und obligatorische Impfbescheinigungen beziehen. Die sind problematisch und verstoßen, so diese Wissenschaftler hier, gegen den Nürnberger Kodex der medizinischen Ethik.
Ich weiß jetzt nicht, was da drin stand in diesem Kodex, aber es geht ja offenbar darum, dass man verhindern will, dass in irgendeiner Form Bescheinigung von einem Arzt geschrieben werden, dass jemand impfunfähig ist. Und ich habe genau solche Fälle auch in meinem privaten Umfeld, dass ein mir bekannter Arzt in einem ganz konkreten Fall einem Kind eben gesagt hatte oder diesem Kind bescheinigt hatte, da ging es um eine Masernimpfung. mRNA ist ja gar keine Impfung, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist eine genetische Behandlung mit gigantischen Konsequenzen, wie wir heute wissen. Und der hat dann diesem Kind eben halt ganz klar bescheinigt, dass es keine Masernimpfung bekommen sollte. So, im Nachhinein ist diese Praxis tatsächlich mit mehreren Polizisten wie gestürmt worden. Und die haben alle Sachen versucht rauszuholen und auch die Daten rauszuholen. Und zwar, weil er angeblich gegen die WHO Empfehlungen verstoßen hat. Aber die WHO sind keine Gesetze, sondern es sind Empfehlungen. Und da ging es um einen konkreten Befund dieses kleinen Jungen, wo der Arzt ganz klar gesagt hat, da kann er das nicht verantworten. Und das hat man ihm aberkannt und hat gesagt, lieber Arzt, diese Krankheit, die du da bescheinigt hast oder diagnostiziert hast, gilt nicht als Argument, dass nicht geimpft werden darf. Das ist der entscheidende Punkt. Und da fragt man sich, wozu hat man denn überhaupt noch Ärzte? Dann kann man ja im Prinzip die Leute auch durch den Computer durchlaufen lassen.
Ja, es zeigt einfach die Machtergreifung, totalitär, Kontrolle, man kann es nicht mehr anders sagen. Und also diese Gruppe jedenfalls, die Afrikaner, die machen nicht mit. Und jetzt kommt es, der Reginald Odur, der Dozent an der Universität Nairobi in Kenia, der sagt, all das, was die hier versuchen, ist eine Fortführung des alten Denkens, eine Fortführung des klassischen westlichen Imperialismus durch die Hintertür. Und er nennt es einen Gesundheitsimperialismus, das Wissen aus anderen Teilen der Welt zu unterdrücken und zu denken, dass medizinische Innovationen und Wissen über Covid-19 oder andere Pandemien aus Genf oder den entwickelten Ländern kommen müssen. Es geht ihnen darum, dass sie ihre eigenen Innovationen entwickeln können in den verschiedenen afrikanischen Regierungen. Sie sagen, sie forschen an Malaria, sie forschen an Tropenkrankheiten. Sie haben ganz andere Krankheiten dort, als es im reichen Westen der Fall ist. Und das eine könne man mit dem anderen eben nicht vergleichen. Aber wenn die WHO diese Macht in die Hände bekommt, dass sie ermächtigt wird, eine Krankheit zu einem internationalen Gesundheitsnotfall zu erklären, um dann Lockdowns vorzuschreiben, diese Punkte müssen aus dem Vertrag genommen werden und ich denke mal, das wird ein hartes Ringen werden.
Naja, es ist schon interessant, weil der Gegner ist eben halt ein großes Kapitalsammelbecken, was gespeist wird und über nahezu unendliche Größenordnung verfügt. Und die können notfalls sogar Druck ausüben, dass man noch zusätzliches Geld aus dem Nichts produziert, was man dann nutzen kann. Das heißt, hier geht es wirklich darum, dass die Menschen sich gegen diese feindliche Übernahme ihrer eigenen Rechte wehren müssen. Denn eine pauschale medizinische Anordnung über alle Ethnien hinweg bedeutet ja letztendlich eine Form von Rassismus. Denn wenn beispielsweise bestimmte Gruppierungen mit bestimmten genetischen Unterschieden alle mit demselben Programm behandelt werden müssen, dann kann das eventuell für den einen günstig, für den anderen aber schädlich sein. Eventuell auch für alle günstig, eventuell auch für alle schädlich. Auf jeden Fall muss das differenziert werden. Oder man lehnt eben halt die Ethnien ab und das wäre dann natürlich ein Rassismus, wenn man sagt, es gibt keine verschiedenen Ethnien.
Ihr Lieben, wir haben es immer wieder gesagt, an diesem Thema bleiben wir dran. Dieser WHO WHO-Pandemievertrag und diese internationalen Gesundheitsvorschriften dürfen nicht unter Dach und Fach kommen im Mai. Es ist wirklich beschämend, was du berichtet hast, wie man da im Deutschen Bundestag mit diesem Thema umgeht. Aber es scheint ja da eine ganz treibende Kraft zu sein, was mich ehrlich gesagt immer wieder aufs Neue erschreckt, dass man entweder so dumm oder so korrupt ist oder so uninteressiert, die Macht für mich selber, über mich selber, über meine Familien in solche Hände zu geben. Ja, nächstes Thema ist auch ein spannendes Thema. Wir beide haben heute Morgen gestaunt bei unserem Frühstücksei, als wir gelesen haben, dass der Bundesrechnungshof die Energiepolitik von unserem Superminister Robert Habeck vernichtet. Ein vernichtendes Urteil von höchster Stelle und wahrscheinlich ist es die einzige noch unbestechliche Stelle oder fast die einzige, nämlich der Bundesrechnungshof, die unabhängige Kontrollinstanz für die Arbeit der Bundesregierung, hat einen alarmierenden Sonderbericht veröffentlicht. Und hier wird abgerechnet mit der Energiepolitik der Ampelregierung und alle, oder sagen wir mal nahezu alle, Versprechen und Ankündigungen von Herrn Scholz und Herrn Habeck werden hier als unhaltbar entlarvt und teilweise, so formuliert es News von Julian Reichelt, das Nachrichtenportal, teilweise sogar als dreiste Lügen.
Ja, und wenn man weiß, dass dieser Bundesrechnungshof vermeintlich tatsächlich autark und unabhängig ist, dann frage ich mich an dieser Stelle, warum erst jetzt? Denn die Würfel sind bereits gefallen. Der Industriestandort Deutschland ist bereits zerstört. Was jetzt läuft, ist ein Prozess der Zerstörung. Wenn wir also beispielsweise in irgendeiner Form in Zeitlupe sehen, wie beispielsweise ein großes Gebäude zerbombt wird, dann schlägt die Bombe ein und dann gehen so nacheinander die einzelnen Trümmer und das Ding fällt in sich zusammen. Und wenn ein solcher Prozess ausgelöst wird, dann befindet sich der Vorgang in einem sogenannten freien Fall. Und genau da befindet sich momentan aus meiner Sicht die Wirtschaft. Man kann diesen Prozess ja nicht morgen einfach wieder umkehren. Und diese Daten der Lügen und der falschen Voraussetzungen, der Ignoranz der Physik, sind allen Wissenschaftlern bekannt, auch dem Bundesrechnungshof. Warum macht man es erst jetzt, nachdem das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist? Das ist meine Frage.
Ja, die Frage ist ja auch berechtigt, Andreas. Und man braucht gar nicht wahnsinnig intelligent zu sein, um schon vor Jahren, als die losgelegt haben, die Herrschaften in Berlin, vor über 2 Jahren, zu erkennen, das geht schief. Also zum Beispiel wir beide haben darüber oft hier gesprochen. Und viele von euch haben sich auch vorbereitet, als diese Alarmstimmung damals schon losging, nämlich auf Stromausfälle. Und jetzt steht es hier schwarz auf weiß, die kommen wie das Amen in der Kirche. Das heißt, wir müssen uns darauf vorbereiten. Und besonders dramatisch schreibt News, dass sogar die Zuverlässigkeit der Bundesnetzagentur, die ja von dem grünen Klaus Müller geführt wird, der ja zwischendurch sogar behauptet hat, wenn Stromausfall oder Strommangel ist, dann ist er der Chef von Deutschland. Also sozusagen stellvertretend hat er sich schon positioniert als Kanzler, weil er dann nämlich entscheidet, wie alles verteilt wird und wer dann noch Strom haben darf. Und die Verlässlichkeit der Bundesnetzagentur, die wird in diesem Bericht des Bundesrechnungshofes ganz offen angezweifelt. Die erschreckende Aussage des Bundesrechnungshofes zu dem Thema, wörtlich, die sichere Versorgung ist gefährdet. Der Strom teuer, während die Bundesregierungen die Auswirkungen der Energiewende auf Landschaft, Natur und Umwelt nicht umfassend bewerten kann. Und es heißt, also sie empfehlen, dass die Bundesregierung dringend umsteuern müsse. In dem Bericht heißt es weiter, der Bundesrechnungshof sieht das Ziel einer preisgünstigen Versorgung der Allgemeinheit mit Strom als nicht gesichert an. Daraus ergeben sich erhebliche Risiken, und zwar für den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung. Das heißt, die sichere Versorgung ist gefährdet. Und das ist der härteste Schlag, den der Rechnungshof der Regierung versetzt. Allerdings weiß ich nicht, ob das ein Schlag ist, Andreas. So wie ich die kenne, lassen die das auch wieder an sich abperlen.
Genau, das ist der Punkt. Das interessiert sie nämlich eigentlich auch gar nicht. Und offenbar gibt es eine unsichtbare, also für die Bürger unsichtbare schützende Hand, die sehr kapitalkräftig ist, die quasi über diesem Regime, diesem Ampelregime zum Beispiel liegt, die gerade dabei sind, aus meiner Sicht vorsätzlich ein funktionierendes ökonomisches System zu zerstören. Vorsatz ist hier für mich das Entscheidende. Und Vorsatz ist eine Form der Bösartigkeit. Es ist nicht nur eine Frage der Dummheit, sondern auch eine Frage der charakterlichen Eigenschaften.
Also es hat ja hier eine Transformation stattgefunden, die ist eingeleitet worden und hat größtenteils schon stattgefunden vor 2 Jahren. Natürlich schon viel länger vorher, aber fühlbar und sichtbar für die Menschen seit 2 Jahren. Habeck hat bei Amtsantritt gesagt, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Und sie haben es geschafft. Und wenn man sich fragt, wohin transformieren die eigentlich das Land, dann kann man wirklich sagen, ja, in Kontrolle, in Überwachung, in Vorschriften. Du sollst kein Fleisch essen, du kannst jetzt nicht mehr richtig heizen, du sollst nicht fliegen, du sollst nicht Auto fahren. Das heißt, es ist die Richtung des Totalitarismus und das haben die innerhalb kurzer Zeit geschafft, dass es jetzt inzwischen auch immer mehr Menschen bemerken müssen. Und man sieht hier an diesem Bundesrechnungshofbericht, wie die sich so gegenseitig auch in die Tasche gelogen haben. Die Bundesnetzagentur unter Führung von Herrn Müller, dem vielleicht irgendwann mal Kanzler, die hatten noch vor wenigen Monaten die Versorgungssicherheit mit Energie als gewährleistet bewertet. Da haben wir auch drüber gesprochen. Und da hieß es, bis 2031 kann die Stromnachfrage jederzeit gedeckt werden. Und hier heißt es, das war offenbar ein Gefälligkeitsurteil von Herrn Müller für den grünen Parteifreund Habeck. Denn die Bundesnetzagentur kommt zu einem ganz anderen Urteil. Die bewerten die Annahmen zur Versorgungssicherung als wirklichkeitsfremd. Da heißt es, das Wirtschaftsministerium hat es hingenommen, dass Gefahren für die Versorgungssicherheit nicht rechtzeitig sichtbar und Handlungsbedarfe zu spät erkannt werden. Und die Prüfer kommen zu dem Ergebnis, dass vor allem die Windenergie an Land überhaupt nicht in dem geplanten Umfang ausgebaut wird. Olaf Scholz hatte ja 4 bis 5 neue Windräder am Tag versprochen.
Ja, und was wir hier hören, das sind ganz klare Auswirkungen eines klaren Sozialismus, eines faschistoiden Sozialismus. Und meine Aufgabe, die sehe ich momentan zum Beispiel auf dem Kongress, dass ich den Beweis führen will, dass Faschismus immer linksextrem ist. Ganz wichtig, das sind ja die Linksextremen. Das haben wir im Sozialismus gehabt, beispielsweise der Sowjetunion. Das haben wir im Sozialismus gehabt im Dritten Reich. Das haben wir im Sozialismus gehabt in der DDR. Und jetzt geht es darum, hier den klaren auch Beweis zu erbringen, dass diese Fehlstellungen immer auf Linksextremismus zurückzuführen sind. Und das ist ein ganz wichtiger Fakt, weil hier nämlich auch alles durch die Orwellsche Vergegenteiligung im Prinzip der Sprache ins falsche Licht gestellt wird.
Ja, und wie gesagt, der Bundesrechnungshof sagt, dass das mit den Windrädern, was Scholz versprochen hat, ein Windei ist. Es gibt kein Backup für die eingeplante Windversorgung, lautet es so im Bericht. Und das Bundeswirtschaftsministerium könne seinen Zeitplan zum Zubau gesicherter, steuerbarer Backup-Kapazität voraussichtlich nicht einhalten. Und es heißt wörtlich nach dieser katastrophalen Bewertung, der Netzausbau liegt erheblich hinter der Planung zurück. Der Rückstand beträgt mittlerweile 7 Jahre und 6.000 Kilometer.
Ja, und das entspricht eben halt natürlich auch dann der Realität, den wir aus der Planwirtschaft heraus kennen. Da wurden also dann die Pläne gemacht, aber ein Plan ist nichts, wovon man abbeißen kann, sondern erst von dem, was wirklich an Mehrwert erwirtschaftet wurde. Damit ist es wieder bewiesen.
Und noch ein paar Zahlen ganz zum Schluss dieser Meldung. Also Habeck, der ständig verspricht, dass der Strom günstiger werden soll, der wird überführt, heißt es hier bei News, als Hasardeur, der hunderte Milliarden Euro Kosten einfach ausblendet. Bis zum Jahr 2045, so der Bundesrechnungshof, fallen allein für den Ausbau der Stromnetze massive Investitionskosten von mehr als 460 Milliarden Euro an. Und das Ministerium berücksichtigt diese Systemkosten bisher nicht bei seiner Darstellung der Kosten für Strom aus erneuerbaren Energien.
Ja, und hier passt wieder der Begriff, wie ihn Gunter Frank auch beschrieben hat, des sogenannten Staatsverbrechens. Also das Verbrechen nicht nur von Robert Habeck, der hier als Verbrecher geoutet wird. Das ist hier nämlich die klare Analyse eines Verbrechens, welches hier dargestellt wird, und zwar argumentiert mit hohen Ämtern, die das Ganze auch bestätigen. Aber das Verbrechen liegt vor allem auch in der Duldung derjenigen, die zum Beispiel im Parlament sitzen und diese ganzen Dinge hätten auch bremsen können. Aber stattdessen haben wir dort Figuren, die von Sternstunden der Demokratie sprechen, wenn es um im Prinzip Aufgabe der Souveränität geht. Und da spielt es auch keine Rolle, ob jemand dumm ist oder dreist oder lügt oder böse, sondern alleine die Tat zählt. Und das sind Dinge, die verbrecherisch aus meiner Sicht einzuordnen sind und auch gerichtlich geahndet werden muss. Wobei es gilt die Unschuldsvermutung, aber es muss der Prozess in Gang gesetzt werden.
Ja, ich denke mal, das morphogenetische Feld der Anklage nimmt auch zu. Ja. Normalerweise, Andreas, du kommst ja als freier Unternehmer aus der Wirtschaft. Jemand, der ein Projekt so verbockt und so viele rote Zahlen und so viel Unheil anrichtet, was macht man in einem Unternehmen mit einem solchen Manager?
Ja, so ein Manager, der hätte ja keine 2 Tage Chance zu überleben, weil jedes Unternehmen natürlich ruiniert werden würde. Und genau das ist der Unterschied, ob jemand für sein Geld arbeiten muss oder das Geld schlicht und ergreifend per Feudalismus aus dem Volk herauspressen kann. Und genau das ist der Punkt. Diese sogenannte Demokratie, noch einmal, ist ein Spiel. Es sind keine Demokraten am Werk, sondern Schauspieler, die Demokratie spielen. Ich glaube, das muss man sich erst einmal klar machen. Das sind versteckte Feudalisten, die letztendlich dieses Ausquetschen im Prinzip des Bürgers nutzen, um da ihre Kriegsspiele und sonstigen Dinge zu praktizieren.
Ja, und Herr Habeck, der hat großes Glück, der ist gar nicht im Moment in Berlin oder in Deutschland, der ist in den USA. Und hat natürlich wütend reagiert auf den Rechnungshof. Seine Bemerkungen zeigen, dass er wenig Selbstreflexion hat, sondern der wird dann sauer, ne, wenn man ihm solche Zahlen um die Ohren haut.
Ja, natürlich. Das ist natürlich ganz einfach, wenn Menschen natürlich auch intellektuell überfordert sind und dann das Gefühl haben, sie werden angegriffen, zu Unrecht gehen dann in eine Opferrolle. Das kennen wir ja auch von Frau Baerbock. Ich habe das Gefühl, dass sie wirklich glaubt, dass sie Zusammenhänge versteht und eine Diplomatin wirklich repräsentieren kann. Und wir sehen, was sie im Prinzip die gesamte Zeit verbaerbockt. Das ist ja nicht wirklich neu. Aber sie fühlen sich dann eben halt und sind dann auch natürlich sofort echauffiert und sprechen ja jetzt im Moment auch von einer feindlichen Haltung der Bürger gegenüber den Grünen. Also daran sieht man ja, auf welchem Niveau das Ganze sich bewegt.
Ein bisschen wie bei den Medien. Weil wenn man die Medien kritisiert, dann kritisieren die Medien diejenigen, die sie kritisieren, als vielleicht dumm oder nicht genügend aufgeklärt oder einfach begriffsstutzig. Das heißt, sich das selbst mal zu Herzen zu nehmen, eine solche Kritik, scheint diesen Herrschaften in den feudalistischen Rängen da oben, die sich ja auch ständig Diätenerhöhungen oder Pensionserhöhungen oder eben Gehältererhöhungen gestatten, von Tausenden von Euro im Monat. Das scheint bei denen noch abzuprallen. Aber, ihr Lieben, das morphogenetische Feld wird dichter und die Menschen wachen auf und wir tun auch unseren Beitrag hier und ihr ganz gewiss auch. Also, Herr Habeck ist in Washington und er möchte gerne Werbung machen. Er möchte die aktuellen geopolitischen Konflikte meistern, indem er die grüne Transformation mit den Amerikanern gemeinsam vorantreibt und gleichzeitig wörtlich die Innovationskraft unseres transatlantischen Wirtschaftsraums langfristig stärken.
Also wenn wir vorher gehört haben, dass er ein Lügner ist und ein Betrüger ist und das vom Bundesrechnungshof und jetzt kommt er da mit solchen großen Visionen noch raus, ja, wer soll denn das Ganze noch glauben? War es nicht Herr Habeck, der gesagt hat, Putin hat das Gas abgedreht? In Wirklichkeit ist es doch so, dass die Bundesrepublik das Gas abgedreht hat. Aber man musste natürlich eine Story haben, weil man nämlich diesen grünen Deal eben durchziehen wollte. Ich meine, Putin steht heute noch da und sagt, ihr braucht nur Bescheid sagen, dann machen wir den Hahn gleich wieder auf. Genau diese Geschichten dieser permanenten Lügerei, die ist mittlerweile bei den Leuten doch großflächig angekommen.
Ja, ich frage mich vor allem, er kriegt da also jetzt vom Bundesrechnungshof diese Zahlen um die Ohren gehauen, dass es nur so klatscht. Und steht da drüben in den USA und will die doch gerade scheiternde grüne Transformation dort vorantreiben. Andreas, vielleicht holt er sich einfach auch nur ein paar Orders ab.
Ja, das kann sein, aber man merkt hier natürlich auch bei ihm als Person, das ist ja auch eine tragische Figur in der Geschichte, weil ja ein völliger Realitätsverlust zu diagnostizieren ist. Und ich würde gerne mal in einem privaten Gespräch Herrn Dr. Marz dazu fragen, Hans-Joachim Marz, wie er diese Krankheit diagnostizieren würde, die ja ganz deutlich ist, deutlich in dem Moment, wenn eine Diagnose des Lügners und des Unfähigkeit, dass das diagnostiziert wurde, er gleichzeitig aber einfach weitermacht. Das heißt, er seine Diagnose ja offenbar ignoriert. Und das ist ja dann eine weitere Diagnose, die daraus folgt. Interessant ist, solange wir von Psychopathen gesteuert werden in diesen Regimen, solange wird sich nichts ändern. Und solange die Menschen sich in ihrer Angst eben halt in diesem Kollektiv halten lassen. Das heißt, links ist ja immer kollektivistisch. Da wird die Masse in den Vordergrund gestellt. Das Allgemeingut steht über dem Individuum. Während die Rechten sind immer die individuellen Menschen, die auch ihre individuelle Freiheit verteidigen wollen. Das ist ja der Unterschied zwischen links und rechts.
Dankeschön für deine Ausführungen. Narzissmus könnte man vielleicht mal erwägen, ob das da zusammenhängt. Ne? Das ist ja, da in der Umgangssprache wird eine stark auf sich selbst bezogene Person, die anderen Menschen geringere Beachtung als sich selbst schenkt, als Narzisst bezeichnet. Und das könnte also auch, ja, könnt ihr ja selber mal durchlesen, was da so alles passen könnte. Andreas, es gibt eine internationale Meldung, Überschrift: Schutz vor US-Sanktionen. Die BRICS kündigen ein digitales Zahlungssystem an. Ein weiterer Schritt in Richtung zur Abkehr vom US-Dollar-Leitsystem. Die BRICS-Gruppe will eine Blockchain-Finanzdienstleistung entwickeln. Darüber berichtet die Berliner Zeitung. Was ist da los?
Ja, also diese Blockchain-Finanzdienstleistung ist also quasi eine mathematische Grundlage. Das hat jetzt nichts mit Kryptowährungen oder sowas zu tun. Das wird ja immer damit in Verbindung gebracht. Blockchain ist ja auch ein Verfahren zur Verteilung von Energie und so weiter. Also, worum geht es? Ganz einfach. Die Politik der USA mit dem willkürlichen Einfrieren von fremden Guthaben, wie zum Beispiel der russischen Anlagevermögen, die fallen den USA jetzt offenbar auf die Füße. Die BRICS wollen ihren Handel zukünftig nicht mehr in US-Dollar abwickeln, auch nicht ganz neu. Das könnte das Aus der Federal Reserve Währung sein, die man ja fälschlicherweise US-Dollar nennt, aber in Wirklichkeit gar keine Staatswährung ist. Denn der Federal Reserve Dollar ist eine private Währung, die man in den USA nutzen muss und die man dann als Weltleitwährung eingeführt hatte im Jahre 1944. Das ist wichtig, denn viele Leute können das kaum verstehen, dass der US-Greenback gar keine US-Währung ist, sondern von einem privaten Finanzkonsortium gesteuert wird.
Die BRICS-Staaten arbeiten jetzt also an einer digitalen Alternative zum globalen Dollar-dominierten Zahlungssystem. Das sagte der außenpolitische Berater von Russlands Präsident Putin, Juri Uschakow, vorgestern am Dienstag sogar schon in einer Pressekonferenz in Moskau. Da sind die Schwerpunkte dieser russischen BRICS-Präsidentschaft vorgestellt worden. Und neben den BRICS-Gründungsmitgliedern, dazu gehören eben Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, gehören inzwischen diesem Staatenbündnis auch Ägypten an, Äthiopien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und viele, zum Beispiel wie Pakistan, stehen auf der Liste, die dazu wollen.
Ja, und das sind alles sehr wohlhabende Staaten, die also auch ökonomisch, auch Äthiopien gerade, eine wirklich ökonomische große Macht darstellen. Das Problem für den Westen ist nämlich, dass die BRICS wirtschaftlich weit größer sind als die sogenannten großen sieben Staaten oder kurz G7 genannt und außerdem mehr als 50% der Weltbevölkerung innehat, während die G7 nicht einmal 7% der Weltbevölkerung vertreten. Man will hier quasi ein weniger verwundbares Zahlungssystem regelrecht aus der Taufe heben, so sehe ich das, welches eben nicht sanktionsgefährdet ist. Die BRICS glauben, dass die Schaffung eines unabhängigen BRICS-Zahlungssystems eines der wichtigsten Ziele für die Zukunft ist.
Also bis die neue Digitalwährung steht, sollen Transaktionen in Landeswährungen weiter gesteigert und Korrespondenzbanknetzwerke gestärkt werden, um internationale Transaktionen abzusichern, heißt es. Einige BRICS-Staaten treiben die Eliminierung des Dollars voran. Indiens Zentralbank zum Beispiel drängt die staatlichen Raffinerien dazu, Lieferanten aus dem Persischen Golf dazu zu bewegen, im nächsten Geschäftsjahr mindestens 10% der Ölzahlungen in indischen Rupien zu akzeptieren.
Ja, und das ist ein weltweiter Trend, sogar außerhalb der BRICS. Es sind nämlich nicht nur die BRICS, die nicht mehr den amerikanischen Sanktionen ausgesetzt werden wollen, also auch der Gewalt quasi der USA. Auch in der EU zum Beispiel wird an der Entwicklung einer digitalen Alternative gearbeitet, um sich weniger verletzbar zu machen. Da gibt es ein Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, Burkhard Balz heißt er. Und der sagte dazu im Handelsblatt, die Bundesbank sei den amerikanischen Zahlungsdienstlern gegenüber sicher nicht negativ eingestellt. Diese seien sehr wichtige Partner. Ich denke, das muss er wohl sagen. Aber dann setzt er hinterher, dass wir aus europäischer Perspektive unsere eigenen Möglichkeiten haben müssen, autark zu agieren, also unabhängig von USA. Und damit wird natürlich der digitale Euro hofiert, klar, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass in der Deutschen Bundesbank doch noch Finanzexperten sitzen, die erstens ihr Metier verstehen und zweitens auch gewisse Ambitionen haben, Deutschland einen gewissen Dienst zu leisten. Also das genaue Gegenteil der EZB, die eher an der Zerstörung der EU-Strukturen arbeitet, was sie natürlich niemals zugeben würden.
Ja, ich danke dir für die Ausführungen. Du wirst ja auch in Zukunft wieder Webinare zum Thema Geldsicherung und in Zusammenhängen zum Finanzsystem anbieten. Denn es geht ja auch darum, dass alle eigentlich, jeder Mensch, jeder Bürger von all diesen Entwicklungen persönlich betroffen sein könnte. Und manchmal kann sowas auch überraschend kommen und ganz plötzlich, also nach unserem Kongress, der nächste Woche am Wochenende stattfindet, kann man sich noch anmelden dafür und danach fängst du wieder an mit den Webinaren. Das war derzeit nicht möglich. Wir sind noch nicht am Ende, denn wir haben eine ganze Reihe von Meldungen vorliegen über die Folgen des Umstiegs auf E-Autos. Also zum Beispiel in Holland, in den Niederlanden, das hat Apollo News gemeldet, werden wegen Netzüberlastung die E-Autos nicht mehr durchgehend geladen werden können, sondern sie dürfen nur noch außerhalb der Stoßzeiten geladen werden, weil das Stromnetz belastet ist und dass das natürlich große Probleme bereitet, ist klar. Ich verstehe das auch gar nicht, Andreas. Auf der einen Seite ist wirklich die Energieversorgung durch den Wegfall der russischen Energielieferungen durch die Sprengung von Nord Stream und so weiter total eingeschränkt. Und auf der anderen Seite versucht man aber gerade E-Autos, die Unmengen von Strom fressen, auf den Markt zu bringen als große Lösung für das ganze Problem. Und deswegen gibt es natürlich ganz gewaltige Einschränkungen jetzt. Also alle Betreiber von Ladestationen des Netzbetreibers Stedin in Niederlande werden aufgefordert, zwischen 16 Uhr und 21 Uhr keine Autos zu laden. Und es mussten auch in manchen Gebieten schon private Haushalte ihre Wärmepumpen deaktivieren, da es zu Stromnetzüberlastungen gekommen ist und man die Gesamtstabilität nicht gefährden wollte. Ähnliches kann Deutschland jetzt auch erwarten, nachdem wir vom Bundesrechnungshof wissen, dass das alles Wind und Lügen sind.
Also ich wundere mich immer wieder auch über uns, dass wir nicht müde werden, diesen Unsinn und diese Paradoxien immer wieder auch hier durchnehmen zu müssen. Es ist wirklich unfassbar. Man muss sich vorstellen, dass jemand beruflich unterwegs ist und hat jetzt einen Termin als Handelsvertreter oder was auch immer. Und jetzt ist die Batterie alle und jetzt ist es 17 Uhr und zwischen 16 und 21 Uhr kann er sein Auto nicht laden. Dann hängt er stundenlang an irgendeiner Autobahnraststätte, bis das Ding wieder angeht. Man muss sich das mal vorstellen in der Praxis. Was steht da eigentlich hinter? Und daran erkennt man ja diese Paradoxie, alles auf Strom umzustellen und gleichzeitig die Stromsicherheit abzuschaffen. Das heißt, das ist ja die Vorprogrammierung eines Chaos. Und wozu führt dieses Chaos? Und das habe ich ja auch eben halt mit dem Mr. Blackout besprochen in dem Kongress. Wenn 14 Tage der Strom ausfällt, woraus das denn führt? Ja, wir werden darüber reden dann an dem Tag. Aber es ist eben halt ganz wichtig, dass man dann erkennt, 3 Tage, okay, 4 Tage, 5 Tage, wir gehen dann wirklich mal so durch. Ich möchte ihn da auch festnageln, weil ich habe schon einiges von ihm gehört im Vorfelde, auch wozu das führt. Und wenn man dann erkennt, bei 14 Tage Stromausfall in ehemaligen Industriestandorten wie Deutschland, dann ist das nackte Chaos da. Und unter diesen Voraussetzungen jetzt alles noch auf Strom umzuschalten, selbst die analoge Währung abzuschaffen in Bargeld, um sich nochmal was zu essen kaufen zu können, es ist wirklich so absurd und man wundert sich, wie lange das noch aufrechterhalten kann.
Ja, und währenddessen sehen wir, dass die Gesetze in der EU, was die Autos, die Verbrenner, das Verbot für die Verbrenner angeht, dass das gekippt zu werden scheint, dass es nicht durchzusetzen ist. Es gab Anfang der Woche eine bemerkenswerte Abstimmung in Brüssel und seitdem wird wild diskutiert darüber, denn es scheint, dass aus für die Verbrennermotoren, das beschlossen wurde, jetzt selbst vor dem Auszustehen. Das heißt mit anderen Worten, sie werden es offenbar nicht durchbekommen. Es gibt ein Datenpapier, das offenbart, dass die E-Fahrzeuge wohl doch nicht so ganz klimaneutral sind, wie bisher angenommen. Und das Ganze war ja ein Lieblingsprojekt von Ursula von der Leyen, die mit ihrem Green Deal in der EU ja schon so manche Weiche umstellte, beziehungsweise auch umstellen wollte. Letztes Jahr hatte die EU ein faktisches Verbot für Verbrennerantriebe bei Neuwagen beschlossen, und zwar ab 2035. Demnach sollten in der Zukunft nur noch Elektrofahrzeuge zugelassen werden. Eine Ausnahme vom Verbrennerverbot sollte es dann für E-Fuels geben. Und als Begründung wurde natürlich stets die angenommene überragende Klimabilanz der Stromer genannt, wonach die CO2-Bilanz der Fahrzeuge grundsätzlich bei 0 Gramm liege. Und viele Wissenschaftler haben das aber kritisiert und diese Klimaneutralität wird jetzt in Frage gestellt werden und da darf man gespannt sein, wie sich das entwickelt.
Also wenn ich sehe alleine, wie lange die Werthaltigkeit eines Autos, eines E-Autos überhaupt zu kalkulieren ist, und wir sehen das an dem dramatischen Zusammenbruch der Gebrauchtwagenpreise, wenn einer so ein E-Auto kauft, dass selbst die staatliche Förderung mehr als dagegen gerechnet eben überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern dramatische Verluste. Und wenn dann regelmäßig diese Dinger erneuert werden müssen, da muss man sich mal die Schadstoffbilanz wirklich angucken. Es ist alles so plump, wenn ich mir dann angucke, wenn ich hier sehe, es gibt hier in Kanada, das ist der klassische Motor, 5,7 Liter V8 Maschinen, der Hemi, der wird in Ram verbaut, der wird auch in einem Toyota verbaut, wie ich ihn habe zum Beispiel. Das sind eben halt diese Dinger, die kann man eben halt fahren mit 800.000, 900.000 Kilometern und die halten eben halt 30 Jahre. Das ist einfach so und die kann man auch instand halten. Die sind letztendlich ökonomischer, auch wenn sie 15 oder 16 Liter verbrauchen, als diese gesamte E-Geschichte, die dann permanent wieder rund erneuert werden muss. Also das Schlimme ist, wir haben unglaublich lange Tradition, gerade in Deutschland mit der modernsten Verbrennertechnologie, mit der modernsten Dieseltechnologie, aber durch, das darf ich sagen, chinesische Einflüsse. Ich habe das mal gebracht im Thema der Zerstörung des Mittelstandes. Da gibt es Videos darüber. Die Chinesen sind neu mit diesem Markt der Elektrofahrzeuge dabei, den gesamten Markt zu revolutionieren und haben deshalb die Verbrenner aus dem Rennen gezogen, nämlich mit dieser Geschichte der Klimanarrative. Das ist das Hauptproblem. Immer das Klima als Überschrift und da gibt es mehr Fragen als Antworten. Und dann kommen die Konsequenzen daraus, die genauso absurd sind. Und das ist eine Konsequenz, die man erkennen kann.
Wenn ihr mehr über das Aus des Verbrenner aus erfahren möchtet, wir haben ein Video eingestellt, da werden die Zusammenhänge deutlich erklärt. Wir schaffen es jetzt nicht mehr, da noch reinzugehen. Und ihr findet dieses Video 2, 3 Positionen oberhalb dieses Podcastes. Ja, ihr Lieben, wir haben Wochenende. Wir sehen, die Nachrichten wandeln sich. Merkt ihr das? Alles, wo man schon gefürchtet hat, wie furchtbar alles wird, es gibt Gegenwind. Das morphogenetische Feld des Widerstandes wächst und wir sind dabei, ihr seid dabei und bleibt dabei, indem ihr vor allem euch selbst stärkt. Mit schönen Gedanken, mit einem tollen Wochenende, unternehmt was Schönes, geht raus in die erwachende Natur, habt eure Liebsten lieb und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Das hast du so schön gesagt und jetzt auch von mir alles, alles Liebe und wir trinken jetzt unseren Kaffee.
Hätte keiner gedacht hier. Ja.